An der Altmühl mit dem Tourenrad oder Kanu. Ein Beitrag von 280 Countries. Die Altmühl zwischen Pappenheim und Beilngries ist sicher einer der landschaftlich schönsten Flussabschnitte Deutschlands. Zahlreiche Schlösser, Klöster und Burgen liegen auf unserem Weg. Bei Solnhofen wurden Fossilien des Urvogels Archaeopteryx gefunden. Bei Pfütz gibt es ein Römerkastell zu sehen, in den Höhlen am Talhang wurden Mammutknochen entdeckt und auf den Wacholderweiden grasen friedlich Schafe zwischen schroffen Felsen. Lernen auch Sie die Pappenheimer kennen. Wir starten unsere Tour in der alten Stadt Pappenheim in Mittelfranken, idyllisch in einer Schleife der Altmühl gelegen. Auf dem Felssporn über dem Fluss grüßt die Burg, die in der Zeit des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa um das Jahr 1175 fertiggestellt wurde. Sie war der Stammsitz der mächtigen Adelsfamilie von Pappenheim, die über den Zeitraum von mehr als 7 Jahrhunderten das Amt der Reichserbmarschälle ausübte. Bis ins Hochmittelalter waren sie Befehlshaber des gesamten Reichsaufgebots, später umfasste ihr Amt zeremonielle Aufgaben bei allen Kaiserkrönungen und Reichstagen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Im frühen 13. Jahrhundert wurde die Burg Pappenheim massiv ausgebaut mit Ringmauern, Palas, Bergfried und Vorburg. Ende des 13. Jahrhunderts teilten die Brüder Hildbrand und Heinrich von Pappenheim den Familienbesitz auf. Heinrich erweiterte damals die Vorburg und bewohnte sie. Um 1500 umgab man die Kernburg mit einem Zwinger und Rundtürmen zur Stadtseite. 1593 verließ der regierende Senior der Familie die Höhenburg und bezog das bequemere Stadtschloss im Tal. Die Festung blieb jedoch weiterhin bewohnt und wurde zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs nochmals verstärkt. Die mittelalterliche Burganlage mit Vor- und Hauptburg erstreckt sich über 3 Hektar. Unterhalb der Vorburgmauer mit den beiden halbrunden Türmen befindet sich im Südwesten der Anlage der Eingang mit dem Kassenbereich und dem Burgladen. Leicht ansteigend geht es durch ein Tor in die Vorburg. Rechts dahinter steht ein Gebäude, das im Erdgeschoss die Burgkapelle und im Obergeschoss den Wappensaal beherbergt. In der Kapelle finden heute Hochzeiten und Taufen statt. Der Wappensaal mit 80 Plätzen kann zum Feiern gemietet werden. Auf der gegenüberliegenden Seite des baumbestandenen Hofes finden wir die Burgschenke mit einem kleinen Biergarten. Das Fachwerkhaus daneben beherbergt das Standesamt. Das größte Gebäude der Vorburg ist auf der linken Seite das Zeughaus mit dem historischen Museum der Stadt im Erdgeschoss und dem Ahnensaal mit 160 Plätzen im ersten Stock. Im Keller ist eine Kammer mit mittelalterlichen Folterwerkzeugen zu sehen. Eine solche Folterkammer existierte jedoch auf der Burg Pappenheim zu keiner Zeit. Über die steinerne Brücke erreichen wir die Hauptburg. Im Spätmittelalter gab es an dieser Stelle eine Zugbrücke. Dahinter lag an der Ostseite der Hauptburg der direkte Aufgang herauf von der Stadt, der heute gesperrt ist. Hier befindet sich der Zwinger mit dem Zwingertor, ein weiteres Tor ist vorgelagert. Der Kanonenweg stellt die direkte Verbindung auf die Stadtmauer von Pappenheim her. Am mächtigen Bergfried vorbei laufen wir durch 2 weitere Tore in den inneren Bereich mit dem Burghof, dem Palas und der ehemaligen Georgskapelle. Von dem mit einzelnen Bäumen bestandenen und vom inneren Mauerring umgebenen Hof mit den 2 Pulvertürmen haben wir einen schönen Blick auf die Altstadt. Ältestes Gebäude unten in der Stadt ist die einschiffige Saalkirche St. Gallus aus dem 9. Jahrhundert, eine Schenkung der edlen Frau Reginsind an das Kloster St. Gallen. Das ehemalige Kloster St. Spiritus und St. Augustinus liegt im Nordwesten direkt unterhalb der Burg. Es wurde 1372 durch Graf Heinrich von Pappenheim und seiner Frau Elisabeth von Ellerbach gegründet. Die ehemalige Klosterkirche ist heute im Familienbesitz und dient nach wie vor als Grablege der Grafen von Pappenheim. Das obere Tor neben dem Kloster stammt aus dem späten 14. Jahrhundert und ist sehr gut erhalten. Es ist mit der Stadtmauer und mit den Befestigungsanlagen der Burg verbunden. Das untere Tor wurde 1887 abgebrochen. Die große spätgotische Stadtkirche St. Marien ist vom Burghof aus gut zu erkennen. Rechts neben der Kirche steht das alte Schloss, das Wolf Christoph zu Papenheim im Jahr 1593 als bequemere Alternative zur Burg vom Baumeister Franz Josef Roth fertigstellen ließ. Die Renaissancefassade wird von zwei Ecktürmen eingerahmt. Nach Gründung des Königreichs Bayern ließen die Papenheimer von 1819 bis 1822 das neue Schloss erbauen, das links der Stadtkirche steht. Zur Altmühl hin zieht sich ein englischer Landschaftsgarten. Baumeister war kein geringerer als der Hofarchitekt Leo von Klenze, der Erbauer der Ruhmeshalle, der Glyptothek und der Alten Pinakothek in München, der Walhalla und der Befreiungshalle an der Donau und der neuen Eremitage von St. Petersburg. Die beiden Stadtschlösser werden heute von der Familie des Geschäftsführers der gräflich-papenheimschen Güterverwaltung, Graf von und zu Eckloffstein, bewohnt. Solnhofen. Urvögel, Krokodile und Saurier hinterließen hier ihre Spuren. Jetzt wird es Zeit, uns aufs Rad zu schwingen oder ins Kanu zu setzen. Die von Bäumen gesäumte Altmühl passiert zwei weitere malerische Flussschleifen und erreicht 8 Kilometer südlich die Stadt Solnhofen. Die Gegend um die Stadt ist bekannt für seinen hochwertigen biologischen Plattenkalk, entstanden vor 150 Millionen Jahren aus pflanzlichen Überresten auf dem Meeresboden der Lagunen des hier befindlichen Urmittelmeers. Schon die Römer bauten die Solnhofener Kalkplatten ab und kleideten ihre Badehäuser damit aus. Heute werden die Kalkplatten als hochwertige Bodenplatten, Wandverkleidungen und Treppenstufen in alle Welt exportiert. Einzigartige Bedeutung erhielt der feine Solnhofener Plattenkalk mit der Erfindung der Lithografie durch Alois Sennefelder im Jahr 1798. Nur Lithografiesteine aus Plattenkalk aus dem Gebiet um Solnhofen eignen sich für dieses Druckverfahren. Hier ein Zitat von Alois Sennefelder: "Erst der Solnhofener Stein macht meine Erfindung komplett." Sein Denkmal steht in der Ortsmitte. Beim Abbau der Kalkplatten werden immer wieder Fossilien gefunden. Ein Besuch im Bürgermeister Müller Museum gegenüber vom Bahnhof und direkt am Altmühlradweg ist lohnenswert. Der fränkische Jura war früher großteils von Wasser bedeckt und Teil des Urmittelmeers. Die Ausstellung ist im Erdgeschoss nach den Lebensräumen der gefundenen Fossilien gegliedert. Aus den Tiefen des Urmittelmeers sind Quallen, Tintenfische, Raubfische und Ichthyosaurier als Versteinerungen ausgestellt. In den folgenden Räumen sehen wir weitere Fossilien. Am Rand der Lagune lebten Schildkröten und kleine Krokodile, auf den Inseln wuchsen Farne und es gab Landschildkröten und verschiedene Echsen. Stars sind die Flugsaurier, allen voran der 1861 bei Langenaltheim, 6 Kilometer westlich von Solnhofen gefundene erste Archaeopteryx. Von den insgesamt 12 Urvögeln, die um Solnhofen herum gefunden wurden, sind noch 2 weitere Exemplare in diesem Raum ausgestellt. Im Obergeschoss wird der Weg von der Entdeckung der Fossilien, deren Präparation und Konservierung sowie der wissenschaftlichen Aufarbeitung erklärt. Außerdem steht hier der Steinabbau als solches und die Lithografie im Mittelpunkt. 2 Steinbrüche können rund um Solnhofen besucht werden, das Geotop Urvogelfundstelle Langenaltheim und der Hobbysteinbruch Solnhofen. Die Sola-Basilika, Grabstätte des Mönchs Sola, zählt mit ihren Säulen aus karolingischer Zeit zu den ältesten Baudenkmälern Deutschlands. Bei Ausgrabungen wurden Reste von 4 Vorgängerkirchen unter dieser Säulenbasilika gefunden. Die älteste Kirche entstand wohl um 650 nach Christus. Außerdem stieß man auf Siedlungsspuren aus der Mittelsteinzeit, der Zeit der Kelten und der Römer. Vorbei an der Teufelskanzel und den 12 Aposteln zum Haus der Steuereintreiber. Die Altmühl fließt jetzt in östlicher Richtung unterhalb des Aussichtspunkts Teufelskanzel vorbei durch den Naturpark Altmühltal zur Felsgruppe der 12 Apostel, einem weiteren Geotop. Bei Esslingen verlässt die Altmühl Franken und fließt nach Oberbayern hinein. An der Flussschleife an der Hammermühle gibt es am Zeltplatz ein kleines Schäferwagendorf mit 6 gemütlichen Schäferwagen zum Übernachten an der Altmühl. Von hier empfiehlt sich ein kurzer Abstecher in den alten Markt Mörnsheim, der gut 1 Kilometer südwestlich abseits des Flusses liegt. Über dem Ort thront auf dem Felsen eine Burgruine aus dem Mittelalter. Im Zentrum ist heute das Rathaus im gotischen Kastenhof untergebracht. Das imposante Gebäude diente ab 1612 zur Eintreibung und Lagerung des Zehnten, jener Steuer, die dem Pfleger auf der Burg und dem Bischof von Eichstätt zustand. Durch den Torturm aus dem Jahr 1404 und auf der unmittelbar anschließenden alten Steinbrücke über die Gailach verlassen wir Mörnsheim wieder. Eine alte Stadtmauer, eine Burg und ein Silberschatz. Es geht weiter an der Altmühl entlang über Felder und durch Auwälder. Fachwerk- und Jurahäuser prägen das mittelalterliche Ortsbild des tausendjährigen Marktes Dollenstein. Der aufwendig renovierte mittelalterliche Bau der Vorburg beherbergt das Altmühlzentrum, in dem auch ein Schatzfund von 4000 Silbermünzen ausgestellt ist. Die Hauptburg ist nicht mehr erhalten. Die romanische Pfarrkirche St. Peter und Paul wurde 1063 geweiht und in der Gotik um den Chor erweitert. Um 1300 entstand auch der Turm, der nach einem Brand im Jahr 1728 einen neuen Helm erhielt, der vom Barockbaumeister Gabriel de Gabrieli geplant wurde, ebenso wie der prunkvolle Pfarrhof neben der Kirche. Besonders sehenswert sind die Fresken aus den Jahren 1320 bis 1330 im Chorraum des Gotteshauses und ein Abendmahlbild, das 200 Jahre später entstand und dem Nördlinger Maler Hans Schäufelein aus der Werkstatt Albrecht Dürers zugeschrieben wird. Sehenswert ist die in weiten Teilen erhaltene Stadtmauer, die Dollenstein umgibt und Ende des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Durch das Markttor verlassen wir den schmucken Ort und kommen auf dem Altmühlradweg zu weiteren eindrucksvollen Felsen. Durch das romantische Tal in die fürstbischöfliche Barockstadt Eichstätt. Zwischen den Felsabschnitten im Flusstal liegen sonnige Wacholderhänge und oberhalb schließen sich bewaldete Flächen an. Ruhig fließt die Altmühl nun nach Passieren einer neuen Schleife an Breitenfurt vorbei. Rechts am Hang über dem Dorf liegt die Pulverhöhle, in der früher Sprengstoff gelagert wurde. Von der Vorhöhle zweigt ein begehbarer Gang ab, der nach 11 Meter in einem mehr als 3 Meter hohen Dom endet. Hier wurden über 10.000 Knochen und Steingeräte aus der Steinzeit um 6.000 vor Christus geborgen. Funde aus der Zeit der Neandertaler reichen bis zu 60.000 Jahre zurück. Hier wurden auch Knochen von 21 Alpensteinböcken entdeckt. Heute lebt diese Tierart bei uns nur noch in den Hochlagen der Bayerischen Alpen, wie zum Beispiel an der Benediktenwand. Nach der Altmühlschleife am Blumenberg erreichen wir beim ehemaligen Kloster Riebdorf das Stadtgebiet von Eichstätt. Die ursprünglichen Klostergebäude aus dem Jahr 1156 wurden im Dreißigjährigen Krieg stark zerstört und im 18. Jahrhundert im Barock und Rokoko unter dem fürstbischöflichen Baumeister Gabriel de Gabrieli wieder aufgebaut. Die imposante Klosteranlage beherbergt heute die Mädchenrealschule Maria Warth und die Knabenrealschule Rebdorf. Rechts ragt jetzt die Willibaldsburg auf. Eine alte Befestigung auf einem Felssporn hoch über der nächsten Flussschleife wurde im Jahr 1355 zur wehrhaften fürstbischöflichen Residenz der Bischöfe von Eichstätt ausgebaut. Erst 1725 wurde die Residenz zurück in die Stadt in das neue Stadtschloss am Dom verlegt. Heute ist das Jura-Museum auf der Willibaldsburg untergebracht. Am Bahnhof vorbei überqueren wir die Altmühl auf der Spitalbrücke und erreichen das Zentrum von Eichstätt, den Domplatz. Die erste Eichstätter Bischofskirche entstand im 8. Jahrhundert. Sie wurde wahrscheinlich von Gerhu, dem Nachfolger des ersten Eichstätter Bischofs Willibald, errichtet. Die Bauarbeiten am heutigen Dom begannen im 11. Jahrhundert. Von der frühen Romanik über Gotik bis zum Spätbarock sind in und an diesem Gotteshaus viele Baustile zu finden. 200 Meter nördlich des Domplatzes liegt der Marktplatz der Stadt mit dem Willibaldsbrunnen. Im schönen Haus am Marktplatz 18 ist das Zentrum für Lehrerbildung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt untergebracht. Pfünz, ein ideales Jagdrevier und ein Römerkastell. Die Altmühl verlässt die Stadt in Richtung Osten. Bei Pfünz gab es, wie auch an anderen Plätzen im Altmühltal, Funde aus der Altsteinzeit. Neben einem Mammut wurden Knochen von 4 Wollnashörnern, 3 Wiesenten, 2 Höhlenhyänen und 10 Rentieren gefunden. Dieser Wildreichtum lockte viele Jäger an, die mit dem hier vorhandenen Jura-Hornstein Waffen und Werkzeuge herstellten. Später siedelten sich am Ort Kelten an und bauten eine Viereckschanze. Pfünz hatte zur Römerzeit erhebliche strategische Bedeutung, da sich hier zwei Römerstraßen kreuzten und der Limes, die römische Grenzbefestigung, nur 10 Kilometer entfernt war. Ein Römerkastell liegt auf einem Höhenrücken südlich von Pfünz. Castro Vetonianis entstand ab 90 nach Christus und war mit 480 Fußsoldaten und 128 Reitern besetzt. Die Anlage erstreckt sich auf eine Länge von 189 Metern und einer Breite von 145 Metern. Das Kastell wurde für uns Besucher rekonstruiert und bietet einen guten Einblick in die Römerzeit an der Altmühl. Im Tal steht das ehemalige fürstbischöfliche Schloss Pfünz. Eine an dieser Stelle früher vorhandene Burg erwirbt im Jahr 1475 Bischof Wilhelm von Reichenau zur Erholung und zur Jagd und nimmt Erweiterungsbauten vor. Fürstbischof Johann Anton Knebel von Katzenellenbogen errichtet Anfang des 18. Jahrhunderts ein Barockschloss anstelle der Burg. Nach der Säkularisation ging das Schloss in Privatbesitz über. 1955 kaufte die Diözese das Schloss zurück und baute es zum Diözesan-Jugendhaus um. Im Ortskern von Pfünz steht die Pfarrkirche St. Nikolaus aus dem frühen 16. Jahrhundert. Der spätgotische achteckige Taufstein im Inneren stammt noch aus der Entstehungszeit der Kirche. Die Altmühl, ideal für eine Bootstour mit Kanu und Kajak. Unterhalb von Pfünz führt eine schöne mittelalterliche Steinbrücke über die Altmühl. Sie wird gern von Fußgängern und Radfahrern benutzt. Neben der Brücke ist eine bequeme Einstiegsstelle für Kanuten und Paddler. Die Altmühl kann auf einer Länge von 150 Kilometern mit den Booten befahren werden. Vermietstationen gibt es an der Zimmerer Mühle südlich von Pappenheim, in Solnhofen, in Dollenstein und in Walting östlich von Pfünz. An den Bootsrastplätzen und Einstiegstellen gibt es detaillierte Schautafeln mit den Wehren und Bootsrutschen am Fluss. Oft laden Tische und Bänke am Ufer zur Rast ein und vielerorts ist auch das Zelten möglich. Hinter Walting liegt die Wasserburg Rieshofen am linken Ufer der Altmühl. Der Fluss speist den Wassergraben um die mittelalterliche Anlage. Hier machen Paddler und Kanuten gern eine Pause. Der Bergfried und Teile der Burgmauern sind noch erhalten. Der malerische und ruhige Talabschnitt zwischen Rieshofen und Beilengries. Nach der nächsten Biegung zieht sich die Gungoldinger Wacholderheide hinunter bis ans nördliche Ufer der Altmühl. Sie entstand im Mittelalter durch Rodung des Waldes und Viehbeweidung. Es wächst hier Busch- und säulenartiger Wacholder, dazu wilde Rosen, Schlieen, Weißdorn, Felsennelken, Heideröschen und Enziane. Die andauernde Beweidung durch Schafsherden verhindert die Rückeroberung der Heide durch Gebüsch und Wald. Die mittelalterliche Wehrkirche von Gungolding steht etwas erhöht oberhalb der Altmühl mitten in der Heide. Sie wurde 1740 nach Plänen des Eichstätter Hofbaudirektors Gabriel di Gabrieli umgebaut und barockisiert. Am rechten Ufer sieht man die Burg Arnsberg auf einem mächtigen Felsen über dem Tal aufragen. Die Vorburg ist gut erhalten und wird heute als Hotel genutzt. Von der Hauptburg sind nur noch bis zu 4 Meter hohe Mauerreste und ein Stumpf des Burgturms erhalten geblieben. Nördlich von Arnsberg tauchen weitere markante Felsen aus Dolomitgestein am Jura-Steilhang auf, die Arnsberger Leite. Das Naturschutzgebiet und Geotop ist bekannt für die hier wachsenden Silberdisteln, Königskerzen und Pflanzen, die in Europa sonst nur südlich der Alpen und in Südosteuropa wachsen. Vor Böhming weist die katholische Kirche St. Johannes, an einer Schleife der Altmühl gelegen, den Weg zum ehemaligen Standort eines Römerkastells. Es befindet sich 800 Meter südlich des Limes, dem militärischen Grenzsystem des Römischen Reiches. Die Grenzanlagen erstreckten sich über rund 6000 Kilometer von Schottland über Mittel- und Osteuropa und dem Nahen Osten bis nach Nordafrika. In Deutschland war der obergermanisch-rätische Limes über 500 Kilometer lang, davon verlaufen 160 Kilometer in Bayern. Im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus war hier die Grenze zwischen dem Römischen Reich im Süden und Germanien im Norden. Heute sind nur noch wenige Überbleibsel des Limes zu sehen. Teile von ihm wurden rekonstruiert. Das Römerkastell Böhming hatte eine Fläche von 8000 Quadratmeter und war Standort einer 200 Mann starken Eingreiftruppe zum Schutz der nahen Grenze. Heute steht auf dem Areal ein ummauerter Friedhof, die Kirche und ein Messnerhaus. Die Umrandung des Kastells ist als ca. 1,50 Meter hohe Erhebung im Gelände noch gut zu erkennen. In der nächsten Stadt in Kipfenberg querte der Limes die Altmühl und lief durch die heutige Ortsmitte. Am malerischen Marktplatz mit der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und den schönen Bürgerhäusern, darunter der Postwirt mit seiner guten Altmühltaler und italienischen Küche, lohnt sich ein Stopp. Die Burg oberhalb des Ortes ist eindrucksvoll. Erhalten sind neben der Ringmauer, dem Bergfried und dem Hexenturm aus dem Mittelalter ein Zwingerturm und eine Kapelle im gotischen Stil sowie die Vorburg, in der heute das Römer- und Bajuwarenmuseum untergebracht ist. Die Hauptburg ist in Privatbesitz und nicht zu besichtigen. Das Bischofswappen über dem Tor verweist auf die Fürstbischöfe von Eichstätt, die auch diese Burg einst in Besitz hatten. Bei Kinding durchquert die Autobahn A9 und die Bahnschnellfahrstrecke München-Nürnberg das Altmühltal. Der schnellste Regionalexpress Deutschlands mit einer Fahrtgeschwindigkeit von bis zu 190 Stundenkilometer hält in Kinding und bietet Radfahrer einen hervorragenden Anschluss an den Altmühlradweg. Unter Emmendorf rechts der Altmühl ist ein kleines Bauerndorf mit einer alten romanischen Kirche. Im Inneren stehen einige schöne gotische und barocke Holzfiguren. Der Kratzmühlsee mit seinen 2 Kilometern Uferlinie lädt zum Baden ein. Es gibt Umkleidekabinen, sonnige und schattige Plätze auf der Liegewiese, einen Kinderspielplatz, einen Bolzplatz, Tischtennisplatten und einen Bootsverleih. Das Seerestaurant sorgt für das leibliche Wohl. Hinter Beilengries verlassen wir Oberbayern. Im Unterlauf von Dittfurt nach Kelheim wird die Altmühl zur Bundeswasserstraße. Die Altmühl fließt jetzt bei Dittfurt ein kurzes Stück durch die Oberpfalz. Hier zweigt der Rhein-Main-Donau-Kanal ab. Der Bau dieses europäischen Wasserwegs hat den Charakter der Landschaft und die Orte am Unterlauf der Altmühl negativ beeinflusst. Immer noch schön sind die Felshänge am Talrand, auch am Unterlauf teils mit mächtigen Burgen bebaut. Die zum Kanal verbreiterte Altmühl erreicht vor Mayern Niederbayern. Auf dem Flügelsberg über dem Ort stand einst eine Spornburg, von der nur wenige Mauerreste erhalten geblieben sind. Der Felsen mit dem weithin sichtbaren Gipfelkreuz ist ein beliebter Aussichtspunkt. Oberhalb von Riedenburg steht die Rosenburg mit ihrem Jagdfalkenhof. Bei den Flugvorführungen der Greifvögel beeindruckt uns die Eleganz der Tiere und ihre Geschicklichkeit bei der Jagd. Neben Falken sind auch Adler und Geier zu sehen. Im Burgmuseum geht es um Geschichte, die der Falknerei und die der Grafen von Riedenburg. Die Burg Brunn auf einem nahezu senkrecht emporragenden Jurafelsen scheint einem Märchenbuch entsprungen. Sie zählt zu den besterhaltensten Burgen Bayerns. Mächtig und erhaben wirkt der große gotische Saal im Palas, dem Wohnbereich des Burgherrn, mit seinen kunstvoll gearbeiteten Portalen und Wandmalereien. Im Jahr 1566 wurde auf der Burg der Brunner Kodex gefunden, die viertälteste vollständige Handschrift des Nibelungenliedes. Das Original wurde 1575 in die Herzogliche Bibliothek nach München gebracht und befindet sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek. Die letzte Burg am Lauf der Altmühl ist die Ruine Randeck. Von ihr sind einige Außenmauern erhalten, das Burgverlies, der fensterlose Hungerturm und der 36 Meter hohe mächtige Bergfried. Kurz vor der Mündung der Altmühl in die Donau befindet sich am linken Ufer die Tropfsteinhöhle Schulerloch, die besichtigt werden kann. Die Tour dauert 30 Minuten und ist besonders bei sommerlicher Hitze empfehlenswert. Die Innentemperatur beträgt konstante 9 Grad. Der Altmühlradweg endet in Kelheim, wo es die Gelegenheit gibt, mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch nach Kloster Weltenburg zu fahren, die klassische Befreiungshalle im Wald über der Stadt zu besuchen oder im Weißen Bräuhaus bei einem Schneiderweißen unsere Reise durch das Altmühltal ausklingen zu lassen. Sehen Sie bitte auch auf meiner Website und auf YouTube Der Donaudurchbruch bei Weltenburg und Regensburg, wo Steine sprechen können. Diese beiden Beiträge sind auch als Podcast verfügbar. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.